SR Info. Bilanz am Abend.
Heute mit Katrin Aue. Herzlich willkommen. Der geplante Stellenabbau bei ZF in Saarbrücken wird konkreter. Inzwischen ist sogar von 4.500 Stellen die Rede, die wegfallen könnten. Gleich unser erstes Thema. Außerdem berichten wir über die neue Shell-Jugendstudie. Junge Leute blicken durchaus, in Teilen zumindest zuversichtlich, in die Zukunft. Und die Frankfurter Buchmesse ist eröffnet, zumindest für Fachpublikum.
SR Info.
In den vergangenen Monaten hieß es, dass der angekündigte Stellenabbau beim Automobilzulieferer ZF den Standort Saarbrücken nicht so hart treffen würde. Heute hören wir aber beunruhigende Nachrichten von ZF. Falls die Auftragslage sich nicht verbessert, könnte fast die Hälfte der Arbeitsplätze am Standort abgebaut werden, sagt die Geschäftsleitung. Zurzeit arbeiten dort ja rund 10.000 Menschen. ZF ist einer der wichtigsten Arbeitgeber im Saarland. Ich habe Lars Ohlinger aus unserer Wirtschaftsredaktion gefragt, was konkret auf den Standort Saarbrücken zukommen könnte.
Ja, das ist schon alles sehr ernst, muss man leider sagen. Also bis Ende 2025 könnten 1.800 Arbeitsplätze wegfallen. Das, glaube ich, ist auch schon relativ konkret. Da wird natürlich auch verhandelt noch. Es gibt zum Beispiel am Freitag eine nächste Verhandlungsrunde zwischen der Geschäftsführung und den Arbeitnehmervertretern, also der IG Metall. Aber es ist halt so, wenn die Auftragslage sich nicht verbessert, dann könnte es sogar passieren, dass bis Ende des Jahres 2028 4.500 Jobs wegfallen. Und das ist ja fast die Hälfte. Im Moment arbeiten dort ja 10.000 Menschen am Standort im ZF-Werk in Saarbrücken. Und das ist schon eine Menge, gewaltig vor allen Dingen auch und vor allen Dingen recht schnell. Das sind nur noch mal gerade 4 Jahre.
Du hast gesagt, wenn sich die Auftragslage nicht verbessert. Gibt es denn Indizien dafür, dass sie sich verbessern könnte?
Naja, im Moment sieht es nicht gut aus. Also ich weiß, dass hinter den Kulissen dort arge Schwierigkeiten bestehen. Es sind auch Großaufträge weggebrochen, gerade auch hier in Saarbrücken ein großer Auftrag. Und das ist nicht erst seit gestern, sondern schon eine Weile. Das ist dieses Jahr ganz schlecht und vor allen Dingen auch für nächstes Jahr. Man guckt ja immer voraus in den Unternehmen. Da sieht die Auftragslage auch nicht sehr gut aus. Und man weiß jetzt natürlich nicht, setzt sich das vor? 26, 27 auch. Das sind jetzt Worst-Case-Variante für die 4.500 Arbeitsplätze. Also das bedeutet, es ist eine der schlechtesten Varianten, die es dort geben kann. Wenn sich die Auftragslage dort nicht verbessert, wird das aber wahrscheinlich umgesetzt werden müssen, sagt die Geschäftsleitung und hat mir auch mitgeteilt in einem Statement, dass man das übergeordnet, also auf alle Standorte hat man sich mal die Produktlinien angeschaut und dann hat man gesagt, okay, für den Standort gilt das und für den Standort dann daraus. Das bedeutet, man hat nicht nur Saarbrücken sich angeschaut und das ist auch ein bisschen das Problem, dieses Netzwerk bei ZF für den Standort in Saarbrücken.
Nochmal ganz grob zur Erinnerung für uns. Woran liegt es, dass ZF jetzt in so großen Schwierigkeiten steckt? Ist schwierige Umstellung hin zum Elektromotor oder Managementfehler oder Lage auf dem Weltmarkt?
Ja, wir haben ja hier den größten Standort in Deutschland von ZF. Und es ist wahrscheinlich eine Kombination, auch wenn man das nicht ganz hundertprozentig beantworten kann, aus Managementproblemen. Es erinnert mich ein bisschen an Ford, dass man keine Pläne so richtig hat, dass man wahrscheinlich auch recht spät reagiert hat. Man hat in den letzten Jahren einige Konkurrenten gekauft, sich relativ hoch auch verschuldet, weil man dachte, okay, man kann dort vielleicht so ein bisschen dieser Elektromobilität entfliehen und versuchte auch Kapazität sich zu kaufen und auch Innovationen. Das hat nicht funktioniert. Jetzt hat man hohe Schulden, die Zinsen sind gestiegen und es kommen nicht die Aufträge durch die Elektromobilität herein. Wir sehen ja diesen Markt, gerade für die Autozulieferer, sehr, sehr schwierig im Moment. Es gibt kaum Pläne, was kann man als Ersatz für den Verbrenner nehmen. Man hatte zum Beispiel hier gedacht am Standort, dass man vielleicht für E-Fahrräder was aufbauen kann. Das hat nicht wirklich funktioniert. Es sind auch nur ein paar hundert Arbeitsplätze. Da fehlen die Aufträge auch. Man hat ja auch versucht, dann vielleicht Mitarbeiter umzusetzen zu Wolfspeed, also dieser Chipfabrik. Auch das hat im Moment noch nicht so wirklich funktioniert. Also gibt es einige Pläne. Da ist es sehr schwierig und auch allgemein der Weltmarkt Elektromobilität für die angestammten Zulieferer, aber auch für die angestammten Hersteller, VW etc. sehen wir, ist sehr, sehr schwierig und das führt zu der Kombination, dass wir hier vor Schwierigkeiten stehen.
Die Mitarbeitenden hast du gerade schon angesprochen. Worauf müssen sie sich einstellen?
Also erst einmal werden die jetzt informiert. Die wurden heute nach der Informationsveranstaltung für die Führungskräfte informiert, auch darüber, was es für Pläne gibt, wie es auch aussieht von der Geschäftsleitungsseite her. Morgen gibt es dann eine Veranstaltung auch vom Betriebsrat. Es soll auch Einzelgespräche geben, weil da sind natürlich viele Zukunftssorgen bei den Mitarbeitern vorhanden. Die können jetzt zum Betriebsrat gehen und dann sagen, okay, wie sieht's aus? Weil erst einmal für Ende 2025, wenn dann 1800 Arbeitsplätze wegfallen sollen, das wird die befristeten Verträge vor allem betreffen. Das heißt, dort sind keine Kündigungen geplant. Das soll sozialverträglich veranstaltet werden. Das bedeutet aber natürlich nicht sozialverträglich für die befristeten Verträge. Diese Mitarbeiter müssen sich dann neue Jobs suchen. Und früher war das ja recht einfach, jetzt schwierig. Das ist für die Mitarbeiter jetzt erstmal kurzfristig geplant. Es gibt dann auch noch eine Betriebsversammlung am 11. November. Die wird wahrscheinlich sehr schwierig für die Mitarbeiter, aber auch für die Geschäftsleitung. Und vorher noch finden einige Verhandlungsrunden statt zwischen der Geschäftsleitung und der IG Metall. Da wird dann natürlich verhandelt darüber, wie groß ist der Arbeitsplatzabbau, was kann man vielleicht noch ändern. Aber dass da große Änderungen jetzt zumindest bis Ende 2025 beschlossen werden, ist eher unwahrscheinlich.
Du hast gesagt, einen neuen Job finden. Früher war das einfach, jetzt ist es schwierig. Das heißt, das, was wir dauernd hören von wegen Fachkräftemangel, das stimmt für diese Branche definitiv schon nicht mehr, ja?
Das ist natürlich schwierig zu sagen. Natürlich sind Fachkräfte weiter gesucht, aber bei ZF werden doch recht hohe Löhne gezahlt auch. In der Branche weiß man gerade hier in der Region, ZF war da so ein Magnet, wo man hingegangen ist und gesagt hat, da verdiene ich sehr gut. Da wird es schwierig, das haben wir auch bei Ford erlebt, dann wirklich woanders was in diesem Niveau zu finden. Es gibt natürlich auch viele aus Frankreich, die dort arbeiten. Auch da ist es nicht so einfach. Ich glaube, man kann was finden, man muss aber Abstriche machen und vor allen Dingen in dem Niveau bei Autozulieferer, auch andere Autozulieferer, wissen wir, hören wir aus der ganzen Branche, ist es sehr, sehr schwierig. Denken wir nur an Bosch zum Beispiel, aber auch an Michelin. Also die Lage ist schwierig und wird wahrscheinlich, wenn man jetzt einen Job sucht, nicht einfacher.
Bei ZF wird der bevorstehende Arbeitsplatzabbau konkreter. SR-Wirtschaftsreporter Lars Ohlinger war das mit Informationen. Eine der Ursachen für die Probleme bei ZF wohl der schwierige Übergang hin zur E-Mobilität. Überhaupt der Wandel zur Klimaneutralität, der beschäftigt praktisch alle deutschen Unternehmen, insbesondere die Industrie. Sie braucht derzeit zur Produktion riesige Mengen an Energie und die kommt zurzeit größtenteils aus fossilen Quellen. Aber in gut 20 Jahren soll auch die Industrie überwiegend klimaneutral sein. Damit die Unternehmen diesen Übergang schaffen und nicht abwandern, wird der Staat ihnen ab jetzt zusätzliche finanzielle Unterstützung anbieten. Das Instrument der sogenannten Klimaschutzverträge ist auch eine Antwort auf die Subventionen an die Wirtschaft, die in den USA gezahlt werden. Heute hat Wirtschaftsminister Habeck die ersten 15 Verträge mit Unternehmen unterzeichnet. Martin Polanski mit einem Beispiel.
Die Firma Wienerberger ist einer der großen Hersteller von Ziegeln und Klinker in Deutschland. Mehr als 20 Standorte, rund 1700 Mitarbeiter. Eines der Ziegelwerke in Kirchkimmen in der Nähe von Oldenburg soll nun klimafreundlich umgerüstet werden. Bislang werden die Ziegel mit Gas bei 1100 Grad Celsius gebrannt, sagt Jörg Bold von Wienerberger.
Das wird voll elektrifiziert, das heißt Gas wird abgestellt. Es wird ein komplett neuer Ofen aufgebaut, der dann mit Elektrotechnologie und Elektroelementen beheizt wird.
Das erfordert nicht nur hohe Investitionen. Die klimafreundlich hergestellten Ziegel dürften auch absehbar teurer sein als herkömmliche, sagt Bold, denn es braucht sehr viel Strom, der Einsatz von Gas sei günstiger. Mit einem Klimaschutzvertrag wird das Wirtschaftsministerium nun die Firma Wienerberger fördern, 15 Jahre lang mit bis zu 72 Millionen Euro. Der Staat gleicht die Mehrkosten für Klimaschutz aus, vorausgesetzt, Wienerberger spart tatsächlich wie vereinbart Treibhausgase ein. Wirtschaftsminister Robert Habeck hat heute die ersten dieser Klimaschutzverträge an 15 Unternehmen übergeben. Gesamtförderung bis zu 2,8 Milliarden Euro.
Wir senken die Emissionen im hochenergieintensiven Bereich um 17 Millionen Tonnen und wir machen den Standort über ihre Unternehmen attraktiv für Produktion, gerade in diesem so schwierigen und umkämpften Bereich in Deutschland.
Auch Papierfabriken und Unternehmen der Metall- und Chemiebranche erhalten die Förderung. Habeck lobt die Planungssicherheit durch die Klimaschutzverträge. Allerdings ist derzeit kaum kalkulierbar, ob sich die Investitionen nach 15 Jahren rechnen werden. Das sei auch abhängig davon, wie sich die Strom- und die CO2-Preise entwickeln, sagt Jörg Bold von Wienerberger.
Das Risiko besteht darin, werden wir es schaffen, so ein Werk, so ein riesiges Projekt in die Vollauslastung zu bringen. damit es dann auch sich rechnet und funktioniert.
Wenn es gut läuft, so die Hoffnung des Wirtschaftsministeriums, setzen sich klimafreundliche Technologien in vielen Branchen schnell durch und es muss sogar weniger Förderung als bisher kalkuliert fließen. Wenn das Konzept allerdings nicht aufgeht, muss Deutschland über viele Jahre Unternehmen subventionieren, deren Produkte eigentlich nicht wettbewerbsfähig sind. Das Wirtschaftsministerium spricht von einer ersten Pilotrunde, um Erfahrungen zu sammeln. Eine zweite Bewerbungsrunde für Klimaschutzverträge läuft aber bereits. Dafür plant das Wirtschaftsministerium eine deutlich höhere Fördersumme von mindestens 10 Milliarden Euro ein. Robert Habeck.
Gelder stehen bereit und deswegen freuen sich, denke ich, alle darüber, dass jetzt die zweite Runde startet und dann mal gucken, ob wir eine dritte und eine vierte schaffen, solange bis das Geld alle ist.
Eins ist deutlich, der Grünen-Politiker Habeck schlägt mit den zügigen Ausschreibungsrunden für die Klimaschutzverträge Pflöcke ein, an die auch kommende Bundesregierungen gebunden sein werden. Schließlich geht es nicht um einmalige Subventionen, sondern um Förderverträge für die nächsten 15 Jahre.
Eigentlich soll das Thema Migration in der Europäischen Union von Grund auf neu geregelt werden. Im April hat das Parlament dafür ein Migrations- und Asylpaket verabschiedet, mit einer ganzen Reihe neuer Vorschriften für ein gemeinsames Asylsystem. Aber noch bevor es überhaupt in Kraft tritt, wird das Paket schon aus mehreren Staaten in Frage gestellt. Auch aus Deutschland kommen immer wieder Forderungen auszuscheren aus den EU-weiten Regelungen. Polen hat sogar eine Art Boykott angekündigt. Es dürfte heftige Diskussionen geben beim EU-Gipfel Donnerstag und Freitag. Andreas Meyer-Feist mit der Ausgangslage.
So laut, so direkt und so deutlich hört man ihn nicht oft. Polens Regierungschef Donald Tusk auf einer Veranstaltung der liberalen Regierungspartei Bürgerplattform, wenige Tage vor dem EU-Gipfel. Ich werde absolut hart und rücksichtslos sein, wenn es um illegale Migration geht. Wir werden keine EU-Ideen respektieren oder umsetzen, wenn wir sicher sind, dass sie unserer Sicherheit schaden. Ich spreche hier über den Migrationspakt. Einige stellen ihn schon wieder komplett in Frage. Andere wollen nicht 2 Jahre oder länger auf Erfolge warten, wie Olaf Scholz, der jetzt mehr Tempo will bei der Umsetzung der im Sommer beschlossenen gemeinsamen EU-Asylpolitik. Die Devise hatte er unlängst im Bundestag ausgegeben.
Wir müssen uns aussuchen können, wer nach Deutschland kommt.
Bundeskanzler Scholz habe sich dafür eingesetzt, dass diesem Thema beim bevorstehenden EU-Gipfel viel Raum gegeben werde, heißt es in Brüssel. Mit Blick auf Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der die härtere deutsche Gangart lobte, etwa bei den Grenzkontrollen.
It's part of the key topics we have to discuss.
Ursula von der Leyen setzte jetzt das deutlichste Zeichen, um Struktur in die ausufernde Debatte zu bringen. Mit einem Brief an die 27 EU-Regierungen vor dem EU-Gipfel. Getreu ihres Mottos.
Irregular migration is a European challenge and it needs a European answer.
Die EU-Kommissionschefin kündigte einen neuen Gesetzentwurf zu Abschiebungen an. Rückführungen sollten wirksam gestraft werden. Zu viele Menschen ohne Bleibeperspektive würden Lücken im System nutzen, um in der EU zu bleiben.
Each one of us can move the problem to another.
Jeder in der EU könne das Problem auf den anderen abschieben, warnte unlängst Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni. In Brüssel plant sie ein Sondertreffen zum Thema Migration am Rande des EU-Gipfels. Ob Deutschland dazu stößt, unklar. Meloni setzt auf die Zusammenarbeit mit Staaten außerhalb der EU, sogenannten Drittstaaten wie Albanien. Ursula von der Leyen verspricht sich noch mehr von einer Kooperation mit Tunesien, eines der Hauptdurchgangsländer für Menschen aus Afrika mit dem Ziel Europa. Einen Deal mit Tunesien gibt es schon. 900 Millionen Euro bekommt das nordafrikanische Land insgesamt.
And we will support Tunisia with border management, but also for search and rescue and anti-smuggling and return.
Das Geld soll für neue Schiffe und Wärmebildkameras, für Such- und Rettungsaktionen, für Maßnahmen gegen Schleuser und für Rückführungen von Geflüchteten verwendet werden, erklärte Ursula von der Leyen im Sommer 2023. Laut Flüchtlingshilfswerk UNHCR hat Tunesien binnen weniger Monate nach Inkrafttreten des Abkommens rund 21.000 Migranten aufgehalten, bevor sie nach Europa übersetzen konnten. Aber
wie genau Tunesien irreguläre Migration reduzieren will, mit welchen Methoden Tunesien Menschen aus der Elfenbeinküste, Guinea oder anderen westafrikanischen Staaten daran hindern will, in Richtung EU zu kommen.
Das sei nicht klar definiert und gehe mit Menschenrechtsverletzungen einher, warnte der Migrationsforscher Gerald Knaus. Die Debatte über mehr Kooperationen gewinnt jetzt trotzdem an Fahrt, um die EU-Länder zu beschwichtigen, die am liebsten ganz aussteigen wollen aus dem gemeinsamen Asylsystem. Rechtlich sind solche Alleingänge nicht möglich, aber die Unzufriedenen könnten Sand ins EU-Getriebe streuen. Genau das soll nach dem Willen der EU-Kommission nicht passieren.
Wie tickt die Jugend in Deutschland zurzeit? Dieser großen Frage will die neue Shell-Jugendstudie nachgehen. Gleich unser Thema nach dem Nachrichtenüberblick mit Tanja Philipp-Mura.
Der Wirtschaftsstandort Deutschland verliert offenbar weltweit an Ansehen. Das geht aus einer Umfrage der deutschen Außenhandelskammern und der Industrie- und Handelskammer unter internationalen Unternehmen hervor. Demnach ist knapp die Hälfte der Firmen der Meinung, dass sich das Image Deutschlands verschlechtert hat. Besonders kritisch seien Befragte aus der Eurozone und China. Immer weniger Unternehmen würden empfehlen, in Deutschland zu investieren. Der Siebenpfeifer-Preis geht diesmal an zwei Journalisten von ARD und RTL. Wie die Homburger Stiftung und der SR mitteilten, wird die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung an Jan Lorenzen und Sophia Meyer vergeben. Beide haben sich in ihren Arbeiten mit zunehmenden rechtsradikalen Tendenzen und der Bedrohung der Demokratie befasst. Außerdem hat die Jury unter dem Vorsitz von SR-Intendant Martin Grasmück einen weiteren Sonderpreis ausgelobt. Dieser geht an die Journalistin Simone Wagenhaus für ihre Artikelserie in der Frankfurter Neuen Presse über die Hintergründe des Parlamentarismus. Nach dem Verzehr von Giftpilzen befindet sich eine Familie mit Kindern auf der Intensivstation des Winterberg-Klinikums in Saarbrücken. Wie das Klinikum dem SR mitteilte, besteht Lebensgefahr. Die Familie hatte demnach am Wochenende Pilze gesammelt und zubereitet. Dabei war offenbar aus Versehen auch ein hochgiftiger grüner Knollenblätterpilz verarbeitet worden. Nach Angaben des Klinikums handelt es sich um die erste Vergiftung in dieser Pilzsaison.
SR Info.
Wenn es um junge Leute in Deutschland geht, hört man in letzter Zeit immer wieder solche Aussagen. Immer mehr Jugendliche leiden an Depressionen oder Jugendliche haben verbreitet Zukunftsängste oder Jugendliche fühlen sich in Deutschland einfach nicht gesehen, wenden sich auch deshalb vermehrt Populisten und Rechtsextremen zu. Klingt alles nicht gut, umso wichtiger ist, dass sich Fachleute genau anschauen, was junge Leute wirklich umtreibt, wie sie auf die aktuellen Krisen gucken und wie es ihnen damit geht. Die Shell-Jugendstudie ist dafür so etwas wie ein Standardwerk. Sie wird seit 1953 regelmäßig herausgegeben. Dafür werden 12- bis 25-Jährige befragt. Auch dieses Jahr wieder. Uwe Berndt fasst die Ergebnisse zusammen.
Die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Mit diesem Satz lässt sich die 19. Shell-Jugendstudie zusammenfassen. Das heißt, Jugendliche in Deutschland beschreiben ihre persönliche Situation eher zuversichtlich, obwohl sie sich ernsthaft Sorgen machen. So haben laut Studie 80% der Befragten Angst vor einem Krieg in Europa. Fast genauso hoch ist die Angst vor einer Wirtschaftskrise im Land. An dritter Stelle folgt die Sorge um die Folgen des Klimawandels. Im persönlichen Umfeld der Jugendlichen aber überwiegt dennoch der Optimismus. Nur ein Drittel der Befragten äußert die Angst vor Arbeitslosigkeit. Das ist ein historischer Tiefstand. Das politische Interesse der Jugendlichen ist in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Zwar sind durchaus viele Befragte für populistische Positionen empfänglich, doch von einer generellen Distanz zu Demokratie und Gesellschaft könne nicht gesprochen werden. 3/4 der Jugendlichen sind laut Studie der Ansicht, dass Deutschland ihnen die Möglichkeit bietet, ihre Lebensziele zu verwirklichen, und sie vertrauen darauf, dass unsere Gesellschaft eine lebenswerte Zukunft schaffen kann. Befragt wurden über 2500 repräsentativ ausgewählte Jugendliche zwischen 12 und 25 Jahren.
Die wichtigsten Ergebnisse der 19. Shell-Jugendstudie zusammengefasst von Uwe Berndt. Ja, was bringen uns diese Erkenntnisse jetzt für politische Entscheidungen, für Jugendarbeit, auch für die Jugendforschung? Vor der Sendung bin ich mit dem Konstanzer Organisations- und Jugendforscher Kilian Hampel etwas weiter ins Detail gegangen. Auch er befragte regelmäßig junge Leute über ihre Einstellungen, Werte und Wünsche. Guten Tag, Herr Hampel.
Schönen guten Tag, Frau Aue.
Was an dieser 19. Shell-Jugendstudie hat Sie überrascht?
Groß überrascht, muss ich sagen, hat mich jetzt nicht besonders viel. Das wäre auch überraschend wiederum, weil wir in unserer Trendstudie in Deutschland relativ ähnliche Ergebnisse sehen. Man sieht grundsätzlich bei jungen Menschen derzeit Frustration, was manche Geschehnisse angeht, aber auch generell ein Optimismus, was die persönliche Lage angeht. Man sieht die generelle Empfängnis bestimmter populistischer Positionen, aber grundsätzlich nicht, dass die komplette Jugend gerade sich auf einem absteigenden Ast befindet.
Eigentlich ist doch vieles wie bei Erwachsenen, wenn sie derzeit befragt werden, oder? Ihre eigenen Lebenssituationen bewerten die meisten als ganz gut, aber die politische Lage und die vielen Krisen, die machen ihnen dann doch Sorgen.
Grundsätzlich ja, aber gerade bei jungen Menschen, bei jungen Erwachsenen und bei Jugendlichen ist das Besondere, dass sie sich am Anfang ihres Lebens befinden. Und der Optimismus, den sie brauchen für die Zukunft, der ist ganz, ganz elementar. Es kann sein, dass die derzeitige Lage, die vielen Krisen ihnen Sorgen machen, aber grundsätzlich brauchen sie einen Optimismus. Und das ist ganz, ganz wichtig, um fürs Leben gewappnet zu sein, um auch eine Selbstwirksamkeit spüren zu können.
Gucken wir mal ein paar einzelne Ergebnisse an. Ich fange mal an mit der politischen Ausrichtung. Die Shell-Studie hat ergeben, dass sich die politischen Einstellungen bei Jugendlichen kaum verändert haben. Das finde ich auch deswegen interessant angesichts der hohen AfD-Wahlergebnisse bei den letzten Landtagswahlen. Im Durchschnitt stufen sich die Befragten leicht links der Mitte ein. Nur wenn man dann gesondert auf die männlichen Befragten guckt, ist eine Veränderung nach rechts zu beobachten. Deckt sich das mit Ihren Erkenntnissen?
Grundsätzlich deckt sich das mit den Erkenntnissen aus unserer Studie. Es deckt sich sowohl mit den Studienerkenntnissen als auch mit den Ergebnissen der Landtagswahlen der letzten Monate. Wir sehen, dass junge Männer empfänglich sind für die AfD, für Populismus, junge Frauen hingegen nicht ganz besonders. Das Besondere bei der Shell-Jugendstudie ist, dass sie nicht Wahlpräferenzen oder Parteien abfragt, sondern generell diese Links-Rechts-Skala. Und hier hat sich auf den ersten Blick nicht allzu viel verändert, wenn man sich diese Links-Rechts-Skala anschaut. Was sich verändert hat, ist, dass mehr Menschen nach links und mehr Menschen nach rechts gewandert sind. Aber der Durchschnitt, der ist eigentlich relativ gleich geblieben.
Sehr auffällig finde ich in der Studie auch, dass die befragten 12- bis 25-Jährigen offenbar politisch deutlich wacher sind als in den Jahren davor. 55% der jungen Leute bezeichnen sich als politisch interessiert. 37% können sich sogar vorstellen, sich politisch zu engagieren. 40% gesellschaftlich zu engagieren. Inwieweit kennen Sie das aus Ihren eigenen Befragungen?
Das haben wir in unseren eigenen Befragungen auch schon gesehen. Grundsätzlich liegt das insbesondere daran, dass junge Menschen stark politisiert sind. Aufgrund der aktuellen Krisen, aufgrund der aktuellen Lagen, viele Sorgen, die sie umgeben und sie auch das Gefühl danach besitzen, ja, ganz konkret mit ihren Mitmenschen darüber sprechen zu können, sich zu informieren und gerade über Social Media, über die digitalen Medien politische Inhalte zu konsumieren. Das ganze Medium auf TikTok und auf Instagram hat sich deutlich politisiert in den letzten Monaten und junge Menschen sind absolut bereit, sich zu informieren und auch mitsprechen zu wollen.
Ja, aber dann fehlt ja noch der Schritt zum sich engagieren, also etwas zu tun für die Gesellschaft. Das fand ich ja so besonders interessant, dass junge Leute offenbar ein großes Bedürfnis haben, auch wirklich aktiv was zu gestalten.
Ganz eindeutig, da stimme ich absolut zu. Das Wichtige hierbei ist, dass diese Bereitschaft auch umgesetzt wird. Dass junge Menschen zwar das Gefühl haben, sie wären bereit, etwas zu tun, etwas zu gestalten. Das ist ganz wichtig für die Gesellschaft und für junge Menschen im Allgemeinen, auch für die Älteren, für ein gutes Generationenmiteinander, auch in der Politik, in der Gesellschaft, in allen Bereichen. Aber daraus etwas zu münzen, das funktioniert nur, wenn wir ihnen auch die Chance geben, wenn wir sie mitreden lassen, wenn wir sie hören und wenn wir ihnen ganz eindeutig die Möglichkeit geben, auch wirklich ja, etwas zu tun.
Um noch ein weiteres Einzelthema herauszugreifen aus diesem wirklich ganz dicken Kompendium dieser Shell-Jugendstudie. Interessant finde ich, dass laut der Studie auch bei Jugendlichen die Angst vor Umweltverschmutzung und Klimawandel seit der letzten Shell-Studie 2019 abgenommen hat. Obwohl doch die meisten mindestens einmal in den letzten Jahren die wirklich schlimmen Folgen der Klimakrise wie Hochwasser und so weiter mal mitbekommen haben müssten. Wie erklären Sie sich das?
Ja, die Sorgen von der Klimakrise, die haben vielleicht leicht abgenommen, aber grundsätzlich sind diese Sorgen immer noch vorhanden. Das sehen wir auch in unserer Studie. Es gab einfach andere Sorgen, die überlappend wirken, die deutlich, deutlich aktueller und bedrohlicher wirken in erster Linie, wie Wirtschaftssorgen, wie Kriegssorgen. Und dennoch ist aber die Klimakrise weiterhin voll da und trifft auch Menschen, auch junge Menschen weiterhin. Ich meine, die Erhebung war auch Anfang des Jahres, seitdem gab es wiederum weitere krasse Erfahrungen, was den Klimawandel angeht. Und grundsätzlich ist die Sorge vom Klimawandel weiterhin vorhanden, nur sie wird eben überlappt durch andere Sorgen.
Sie haben es gesagt, die anderen Sorgen. Krieg in Europa ist jetzt Platz 1 der Ängste. Jetzt wäre ja gut, wenn man den jungen Leuten die Angst nehmen könnte, aber sie ist ja durchaus realistisch. Deshalb die Frage, wie können wir Erwachsenen gut auf solche Ängste bei Jugendlichen reagieren?
Wir müssen sie ernst nehmen. Wir müssen die Ängste ernst nehmen, aber auch die Folgen dieser Ängste. Krieg in Europa ist ja vielfältig. Es geht zum einen um wirklich einen Krieg in Europa. Andererseits hat dieser Krieg in Europa, der seit einigen Jahren jetzt herrscht, tatsächlich in der Ukraine, dazu geführt, dass andere Sorgen aufgepoppt sind. Wie eben zum Beispiel wirtschaftliche Sorgen, ganz konkrete Ängste, die zum Teil weggelächelt werden. Wo wir zum Teil jungen Menschen sagen, ach komm, stellt euch mal nicht so an. Wir haben früher auch schon mit Sorgen zu kämpfen gehabt. Und da müssen junge Menschen ernst genommen werden. Nur wenn wir das tun, dann können sie wirklich lernen, selbstwirksam durch solche Krisen zu gehen.
Sagt Kilian Hampel, Autor der Studie Jugend in Deutschland, in der SR-Info-Bilanz am Abend. Der Dezember naht und damit ein wichtiger Termin im Bundestag. Dann soll voraussichtlich ein höchst sensibles Thema besprochen werden: Organspende. Parteiübergreifend wollen Abgeordnete einen Antrag für eine sogenannte Widerspruchslösung einbringen. Menschen sollen zu Lebzeiten aktiv widersprechen, wenn sie nicht wollen, dass ihre Organe nach ihrem Tod entnommen werden. Wenn sie nicht widersprechen, gelten sie grundsätzlich erstmal als potenzielle Organspender. Und jetzt hat die FDP sich noch einen weiteren Weg überlegt, um die Zahl der Organspender zu erhöhen. Barbara Kostolnik schildert Details der Idee und beginnt erstmal mit der aktuellen Ausgangslage.
Derzeit gilt, erst nachdem der Hirntod festgestellt wurde, dürfen die Organe gespendet werden. Hirntod bedeutet der unumkehrbare Ausfall aller Hirnfunktionen. Der Aufwand zur Feststellung des Hirntods ist allerdings sehr hoch. Die Hirntoddiagnostik nimmt einige Stunden bis Tage in Anspruch. Sie kann auch nur auf der Intensivstation eines Krankenhauses stattfinden. Sie muss außerdem von mindestens 2 besonders qualifizierten Fachärztinnen unabhängig voneinander bestätigt werden, einfach damit größtmögliche Transparenz herrscht. Und diese Ärzte dürfen auch nicht an der Organspende selber dann beteiligt sein. Der Vorschlag der FDP lautet jetzt, die Todesdefinition für Organspenden zu erweitern. Und zwar nicht nur den Hirn, sondern auch den Herz-Kreislauf-Tod damit aufzunehmen. Da ist der Aufwand, den festzustellen, nicht ganz so hoch. Man erhofft sich dann, die Zahl der potenziellen Organspender dadurch zu erhöhen. Wenn man aber nicht will, dass der Herztod für die Organspende ausschlaggebend sein soll, soll man das vorher so festlegen können im Organspendeausweis oder im Organspenderegister. Das ist also nicht zwingend.
Seit dem späten Nachmittag ist sie offiziell eröffnet, die größte Buchmesse der Welt, die Frankfurter Buchmesse. Ab heute präsentieren 4000 Ausstellerinnen und Aussteller aus aller Welt ihre Neuheiten auf dem Markt. Erstmal ist die Messe nur fürs Fachpublikum geöffnet, ab Freitag dann für alle, die Lust haben. Gastland ist dieses Jahr Italien. Und da hat sich schon vor Beginn der Messe gezeigt, wie sehr Politik auch in die Kultur hineinreicht. Denn in Italien regiert bekanntlich die ultrarechte Giorgia Meloni. Und so waren denn auch regierungskritische Autoren zunächst nicht in der offiziellen Delegation aus Italien zu finden. Elisabeth Pongratz berichtet.
Für den Auftritt auf der Buchmesse hat die italienische Regierung einen Sonderkommissar ernannt. Mauro Mazza will sein Land, das zuletzt 1988 Ehrengast war, unter dem Motto »Verwurzelt in der Zukunft« präsentieren. Mein Wunsch war es, nach 36 Jahren nach Frankfurt eine Kultur zu bringen, die von Italien ist und die ein komplexes, ein plurales und ein lächelndes Bild geben würde. Doch zum Lachen war den Schriftstellerinnen und Schriftstellern im Vorfeld überhaupt nicht zumute. Stattdessen übten sie harsche Kritik. 41 schrieben einen offenen Brief an den Präsidenten ihres Verlegerverbandes und dem Direktor der Buchmesse. Zu selbstbezogen sei das italienische Programm. Die italienischen Autoren etwa sollten sich nur untereinander austauschen, nicht aber mit ihren Kollegen aus dem Ausland. Paolo Rumiz war einer der Unterzeichner. Er betont, dass ein Schriftsteller nicht einfach über Entwicklungen hinwegsehen dürfe, er müsse handeln. Es war wichtig, in einer Situation wie Frankfurt festzustellen, dass Italien sich nicht anpasst. Der Brief war ein Zeichen des Widerstands. Aber Widerstand reicht nicht. Wir Schriftsteller müssen unser Gewissen prüfen. Also, was haben wir gemacht? Haben wir Schützengräben gegraben, um unsere Privilegien zu sichern? Oder sind wir ins Feld gezogen? In ihrem Brief kritisieren die Autoren vor allem den Ausschluss von Roberto Saviano aus der offiziellen Delegation. Saviano wurde mit seinem Buch Gomorra über die organisierte Kriminalität der Camorra in Neapel berühmt. Saviano ist in Italien nicht nur als Mafia-Experte bekannt, sondern auch als Kritiker der Regierung Meloni. Das wichtigste Ziel ihrer Kulturpolitik sei die Entfernung aller Feinde, so Saviano. Regierungschefin Meloni selbst hatte immer wieder betont, dass sie die sogenannte kulturelle Hegemonie der Linken brechen wolle. An entscheidenden Stellen, wie etwa der Führung des Staatssenders RAI, der Leitung der Biennale in Venedig oder auch am renommierten Filminstitut Centro Sperimentale in Rom, wurden Positionen mit Getreuen der extrem rechten Regierung besetzt. Der Ausschluss Savianos aus der Delegation, so schrieben seine Schriftstellerkollegen, stelle für viele einen tiefen Bruch dar. Auch wenn die Buchmesse sofort reagiert und Saviano selbst eingeladen habe. Doch für Autorinnen und Autoren wie Dacia Maraini, Antonio Scurati, Francesca Melandri oder Fabio Stassi, die alle unterzeichnet haben, stellt der Vorfall Saviano kein Einzelereignis in Italien dar. Vielmehr gehöre er zu einer ganzen Serie unterschiedlich gravierender Fälle von Machtmissbrauch, die man in den letzten 2 Jahren miterlebt habe. Diese Vorfälle zeigten, dass sich die Politik zunehmend erdrückend in die Freiräume der Kultur einmische. Und das, so heißt es, sei mit einer gesunden Demokratie nicht zu vereinbaren.
Zum Wetter. Der Tag geht wolkig und zum Teil auch regnerisch zu Ende. Morgen Vormittag gibt's immer mal Sonne. Aber ab dem Mittag öfters dichte Wolken. Vereinzelt sind auch Schauer möglich. Die Höchsttemperaturen morgen 16 Grad im St. Wendlerland und 20 Grad in Saarbrücken. Das war die SR-Info-Bilanz am Abend. Mein Name ist Katrin Aue. Ich wünsche einen sehr schönen Abend. Tschüss.